tut's euch halt zusammen, weil ihr seid irgendwie in diesem Haus fünf Frauen und dieser eine Super, den alle hassen, so macht den halt fertig zusammen, so.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Buchpodcasts. Ich lese was, was du auch liest. Heute wieder in unserer alten Stammbesetzung.
Yay!
Yes, aber immer noch getrennt durch Corona und nur über den Bildschirm verbunden. Hallo Fabienne.
Hi Dr. Martina. Wuhu!
Guess who's back? Back again. Heute geht es um den Roman, den wir eigentlich für die letzte Folge schon angekündigt hatten, und zwar The Street von Anne Petrie. Und zwar ist der Roman schon 1946 erschienen in den USA. Und in Deutschland ist er aber dieses Jahr, 2020, das erste Mal in einer deutschen Übersetzung erschienen. Und zwar, Fabienne, in welchem Verlag?
Beim Verlag Nagel und Kimche oder Kimche. Und zwar übersetzt von Uda Strädling.
Sehr gut, danke schön. Und damit haben wir eigentlich den ältesten Roman, den wir bisher besprochen haben, oder?
Ja, schon. Bislang zumindest.
In meiner englischen Version ist das Vorwort von Tayari Jones. Das ist auch eine afroamerikanische Autorin, die den Roman An American Marriage geschrieben hat, der relativ gut angekommen ist. Ich denke, der war so von, weiß ich nicht, ist so 5 Jahre alt oder so. Sie schreibt eben über dieses Buch, dass sie das in einem College-Kurs gelesen hat, als sie im Spelman College war, was so ein traditionell afroamerikanisches Frauencollege in Atlanta ist. Und dass es da sozusagen side by side neben Richard Wrights Native Son gelesen wurde. Und dass das dort quasi so eingeführt wurde, als wäre das genauso wichtig, aber in der Geschichte ist dieser Roman eigentlich oft vergessen worden. Und Richard Wright ist natürlich sehr bekannt und Anne Petrie nicht so. Und das fand ich schon mal ganz spannend, dass das für sie auch so unterschiedlich war, wie sie das quasi gelehrt bekommen hat und was dann die Wahrheit war. Genau, und jetzt gerade ist anscheinend Petrie Revival.
Mhm. Uhu. Genau. Lustigerweise, dass hier in der deutschen Übersetzung ist es das Nachwort. Also von der gleichen, okay. Auch von Jones, aber das Nachwort. Und was ich auch so interessant fand, also sie schildert es ja so ein bisschen, dass sie in dem Kurs zuerst Richard Wright gelesen haben und dann hat sie sich irgendwie so aufgeregt und fand es so ganz schlimm, wie afroamerikanische Frauen da dargestellt werden. Und danach haben sie erst The Street gelesen und das war dann wie so für sie so, yes!
So ein Gegenbild.
Es gibt, ja, total. Oder so wie fast komplementär oder so. Das finde ich sehr interessant auch. Ja, das ist echt ein interessantes Nachwort. Ich lese das eigentlich so, sonst nicht so oft, aber da fand ich es echt, also es ist auch sehr kurz, aber wirklich so super prägnant. Interessant. Ja,
Fand ich auch. Und ich fand auch ganz spannend, dass, also was man auch noch dazu sagen muss, dass das der erste Roman von Anne Petrie war, der dann auch zu seiner Zeit, also in den 40er Jahren, sehr, sehr eingeschlagen hat und ich glaube über 1,6 Millionen Bücher verkauft wurden, was eine relativ hohe Auflage war, insbesondere vor dem Hintergrund, dass zu der Zeit, dass es eigentlich keine oder kaum afroamerikanische weibliche Schriftstellerinnen gab. Zu dem Punkt, ein paar gab es natürlich schon, Zora Neale Hurston zum Beispiel, aber es gab halt, und das schildert ja Jones in diesem Nach- bzw. Vorwort auch so ein bisschen, dass es gab schwarze Literatur, die war männlich geprägt und es gab weibliche Literatur und die war aber sehr weiß. Und da schreibt sie ja auch so ein bisschen drüber, dass da zum Beispiel so gerade in Neuengland war so dieser Novel of Manners, wo es so um diese relativ wohlhabenden weißen Frauen, Oberschichtsfrauen ging und so. Und das ist eben so dieses Spannungsfeld, in dem dann dieser Roman sich irgendwie versucht, seinen Platz zu finden.
Mhm.
Ja, aber vielleicht sollten wir einmal kurz sagen, worum es überhaupt geht in dem Roman. Wir haben eine Protagonistin namens Ludie Johnson, die, wie alt ist die, was würdest du schätzen, wahrscheinlich so Anfang 30 ist.
Hätte ich jetzt auch gesagt, Ende 20.
Genau, und mit ihrem 8-jährigen Sohn Bob sich eben von ihrem Mann trennt und dann eine neue Wohnung sucht. Und zwar zieht sie von Queens nach Harlem in die 116. Straße, was zu der Zeit wohl, also so wie es im Roman beschrieben wird, so eine relativ arme, heruntergekommene, triste Straße voller der verschiedensten grotesken Gestalten ist. Und dort nimmt sie sich eben eine kleine Wohnung in einem Haus, in dem ein sehr unsympathischer, lüsterner, ekelhafter Super wohnt. Ich weiß nicht, wie hieß der im Deutschen? Hieß der Hausmeister?
Der wurde dann auch als Super abgekürzt. Ist halt so ein Hausmeister, ne?
Ja, aber das ist schon, also in den USA oder zumindest in New York wohnt der Super immer selber mit im Gebäude. Also der hat quasi so die Hausmeisterwohnung unten drin und ist dann auch immer, schaut auf alles so ein bisschen. Und der ist halt schon so ein ekelhafter Typ. Und die zweite interessante Gestalt, die eigentlich noch in diesem Haus mitwohnt, in dem sie dann die Wohnung nimmt, ist die Mrs. Hedges, die ein Bordell betreibt aus dem Erdgeschoss heraus und die da immer so am Fenster sitzt und guckt. Genau, und in dieses Gebäude zieht Luti eben mit ihrem Sohn. Und das Buch beschreibt dann eigentlich, da verrate ich jetzt vielleicht noch gar nicht so alles, das ist die Ausgangssituation, aber das Buch beschreibt dann quasi ihren Struggle so als alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Sohn, die unter den Bedingungen von strukturellem Rassismus und Sexismus versucht, irgendwie da ihr Leben zu meistern. Ja, sollen wir schon verraten, wie es ausgeht? Spoiler Alert. Oder wie?
Ja, da müsste man vielleicht noch mal so ein bisschen mehr erzählen, weil ich glaube, so dieses, was du jetzt gesagt hast, dieser Kampf, der ist von Anfang an so sehr präsent. Mhm. Also sie zieht in diese Wohnung ein und sie sagt aber, oder es wird sehr schnell klar, dass sie das eigentlich nur so als Übergangslösung sieht, dass sie auf alle Fälle da wieder raus muss, auch weil sie für ihren Sohn was Besseres will, aber eben auch für sich selbst. Und es ist so dieser, sag ich mal, Aufstiegskampf von Anfang an sehr präsent. Und von Anfang an sehr präsent sind aber eben auch die Hindernisse daran. Also dieser Super, wo man sofort denkt, okay, dem muss man, also da muss sie total aufpassen. Und also die ganze Anlage, glaube ich, des Buches, das ist ja sehr früh klar, ist so, sie will da rauskommen und es gibt aber eben so viele Personen, die sie davon eigentlich abhalten. Und vor allen Dingen männliche Personen, die halt sie als Sexobjekt sehen. Und man hat eigentlich so innerhalb der ersten zwei Kapitel, denkt man sich, okay, die wird jetzt von irgendeinem dieser Typen, wird sie auf alle Fälle vergewaltigt werden, so. Genau, und da ist dann dieses Ende, ja, ziemlich, einerseits hat man es so kommen sehen, andererseits überrascht es dann, also mich hat es auf alle Fälle doch überrascht. Jetzt haben wir es schon so ein bisschen angeteasert, jetzt würde ich es eigentlich gerne noch liegen lassen.
Ja, ja, jetzt sagen wir es noch nicht, jetzt fangen wir mal ein bisschen vorne an. Das machen wir ja normalerweise nicht so, aber jetzt können wir ja vielleicht mal ein bisschen der Reihe nach erzählen, weil das Buch wird ja schon vielleicht nochmal so zur Struktur oder zur Form, es wird ja schon relativ chronologisch erzählt. Aber wir haben schon einige Flashbacks. Also wir kriegen zum Beispiel später dann noch die Ehe oder beziehungsweise die Eheprobleme von Luti erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich von ihrem Mann Jim getrennt hat. Da war das Hauptproblem so ein bisschen, dass sie keinen Job gefunden hat und dann halt immer zu Hause rumhing und sie musste die ganze Zeit arbeiten. Und kurz, ich fand, das war ein bisschen so eine Episode, wo ich mir nicht sicher war, wofür man die brauchte, dass sie eine Zeit lang ja auch außerhalb von New York bei so einer Familie in Connecticut oder so gearbeitet hat als Köchin und dann eben ihren Sohn und ihren Mann ganz alleine gelassen hat in New York, zurückgelassen hat. Das erfahren wir alles in so Flashbacks, aber sonst wird das ja relativ chronologisch erzählt, aber mit wechselnden Perspektiven. Mhm. Ich wollte eigentlich nur kurz, weil du es gerade schon angesprochen hattest, nochmal auf diesen ekelhaften Super zurückkommen. Wir nennen ihn jetzt immer den Super, weil du schon gesagt hast, dass sich das eigentlich von vornherein schon abzeichnet, dass mit dem, also dass der ihr irgendwie Steine in den legen wird, da irgendwie in einigermaßen okay Zeit zu verbringen in diesem Haus in der 116. Straße und auch da halt wieder rauszukommen. Und da wollte ich nur kurz vorlesen, weil ich fand die Passagen schon relativ eindrücklich, so dieses, ich finde, man hat das richtig gemerkt, wie der so lüstern ihr so hinterher, sie so anstiert. Und das fand ich schon relativ gut gemacht. Also es gab auch Episoden aus seinem Blickwinkel, aber ich fand das gut beschrieben, wie sie das eben spürt, dass er sie gleich beim ersten Treffen, als sie sich diese Wohnung nur anschaut, ob sie sie überhaupt mieten will, so angafft. Und zwar gehen sie da durch den Hausflur hoch zu der Wohnung und dann erzählt sie, She began to wonder how it was that she'd gone up the stairs first. Why was she leading the way? It was all wrong. He was the one who knew the place, the one who lived here. He should have gone up first. How had he got her to go up the stairs in front of him? She wanted to turn around and see the expression on his face, but she knew if she turned on the stairs like this, her face would be on a level with his and she wouldn't want to be that close to him. She didn't need to turn around anyway. He was staring at her back, her legs, her thighs. She could feel his eyes traveling over her, estimating her, summing her up, wondering about her. As she climbed up the last flight of stairs, she was aware that the skin on her back was crawling with fear. Fear of what? She asked herself. Fear of him, fear of the dark, of the smells in the halls, the high, steep stairs of yourself. She didn't know, and even as she admitted that she didn't know, she felt sweat start pouring from her armpits, dampening her forehead, breaking out in beads on her nose. Und das fand ich schon irgendwie ganz gut beschrieben, so dieses, die Treppen hochgehen und so merken, dass dieser ekelhafte Typ so versucht, quasi ihren Rock hochzugucken.
Also du hast ja gerade auch schon angedeutet, es ist relativ linear erzählt, bis auf ein paar Rückblenden. Und wir sind von der Fokalisierung her, also es ist eine personale Erzählsituation, aber es wird auf unterschiedliche Personen fokalisiert. Und am Anfang sind wir ganz lang bei Luti. Und dann, glaube ich, aber eben so das dritte oder vierte Kapitel, also eines der ersten Kapitel, das nicht in ihrer Perspektive ist, ist dann gleich dieses Super. Da hätte man sich ja schon fragen können, okay, ist das einfach so eine weibliche Angst, die wir ja alle kennen, oder hat der sie wirklich? Weil es ist ja so eine ganz subtile Szene. Sie guckt sich da einfach nur die Wohnung an und man weiß es nicht genau, ja. Und dann aber folgt der Wechsel in die Perspektive von Super und dann wird es so krass vereindeutigt und dann wird so ganz klar, dass er wirklich, ja, er wird auch an einer Stelle mal so beschrieben wie jemand, der eigentlich schon fast ein Tier ist oder sowas Tierisches hat und dass er sich das halt zum erklärten Ziel macht, Luti auf eine Art für sich zu gewinnen, weil er will sie ja nicht unbedingt mit Gewalt haben, sondern er malt sich dann selber auch so Fantasien davon aus, dass sie sich in ihn verlieben könnte und er versucht sich dann über ihren Sohn quasi so ein bisschen an sie anzunähern und bei ihm wechselt es ja auch immer wieder so zwischen so einer, sag ich mal, so was Possessiven, so er will sie besitzen und es ist ihm egal wie, und aber so Fantasien von, sie könnte sich halt in ihn verlieben und er denkt sich dann immer solche Sachen aus, die er macht und wo er versucht so in ihrer Wohnung zu sein und sich dann so vorstellt, sie könnte da zufällig jetzt reinkommen und wäre so total froh, ihn da zu sehen und solche Sachen.
Und er ist ja auch wirklich in der Wohnung dann, weil er sich eben mit diesem Jungen von ihr so ein bisschen anfreundet, um eben mit dem da Karten zu spielen und dann durch ihre Sachen zu gehen und durch ihren Schrank und so, also so richtig übergriffig auch in dieser räumlichen Perspektive.
Das macht ja auch viel, finde ich, von diesem Suspense aus, von diesem, wenn man das liest, dass man die ganze Zeit so angespannt ist, weil man weiß ja, was die anderen Figuren alles aushecken gegen sie, was die von ihr wollen. Und sie ist so, sie spürt es dann zwar immer wieder oder durchschaut auch vieles, aber sie ist sich dann natürlich eben nicht sicher. Und ich finde, das macht die Lektüre halt teilweise so wahnsinnig, also fast schon so anstrengend, ja, wenn man die ganze Zeit so drauf wartet, was jetzt als nächstes passiert oder wann es so quasi schief geht. So. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber man ist halt schon, ich fand, es war schon so eine, ich hatte da schon so eine permanente Anspannung, als ich das gelesen habe, das Buch.
Ja, und ich fand auch, ich meine, das Buch hat ja schon so Thriller-Aspekte auf jeden Fall. Und ich fand, das war so ein bisschen, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen denn diese, es war eben nicht so ein Whodunit, sondern es war dieses, wo das Publikum immer schon diesen gewissen Informationsvorsprung hat.
Ja, genau.
Weil man ja eben die Infos von den anderen Figuren hatte und dann war man so ein bisschen manchmal dieses, nein, Ludi, geh nicht dahin.
Ja,
und,
genau.
Und sie macht es trotzdem.
Ja, das ist, glaube ich, so, also ich kenne es zumindest so von Alfred Hitchcock, der eben so seine Definition von Suspense ist, du zeigst eine Szene, vier Leute sitzen am Tisch und wenn du die gleiche Szene zeigst und davor zeigst du, wie jemand eine Bombe unter dem Tisch legt, dann wird das Publikum eben, dann ist der Suspense da. Also nicht so dieses klassische, genau, beim Whodunit weiß die Leserin ja oft genauso viel oder weniger als die Protagonistin und hier wissen wir ja mehr als die Protagonistin.
Aber in manchen Aspekten wissen wir auch nicht, wo es hingeht. So. Also es ist ja nicht so, dass man schon das Ende weiß. Das gibt's ja auch, dass man am Anfang das Ende erzählt bekommt und in der Hinsicht mehr weiß, dass man weiß, wo es hinführt.
Ja.
Sondern man weiß eher so, wie die Dynamiken zwischen den Charakteren sind. Und da, finde ich, hat das Buch schon relativ erfolgreich so auch zu seinem Titel passend, so diese Street-Atmosphäre so aufgespannt, wo alle irgendwie auch so ein bisschen suspicious gegen die anderen sind und man so. Also es gibt ja, das fand ich irgendwie faszinierend in dem Buch, es gibt ja keinerlei Zusammenarbeit.
Nee. Ja.
Es ist jeder total für sich. Also,
und da schützt sich auch niemand, ja. Mhm.
Ja.
Es hilft ja auch niemand ihr, Luti. Auch diese Mrs. Hedges, die das Bordell betreibt, die sagt ja relativ am Anfang so, hey, am Ende wirst du eh bei mir landen oder irgendwie sowas so in die Richtung. Oder vielleicht macht sie es am Anfang noch so als Angebot, so von wegen, wenn du mal Geld brauchst, dann komm zu mir, so. Aber eigentlich tut sie nicht wirklich, nur dieses eine Mal, als sie Luthi rettet, als der Super sie ja quasi fast schon hinuntergezogen hat in den Keller, da rettet sie ja eigentlich Mrs. Hedges, aber die hat dann halt auch ihre eigenen Motive dafür, warum sie sie rettet. Das können wir ja dann nachher nochmal sagen.
Ja, das habe ich gar nicht so sehr so gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, warum sie sich nicht mit der mehr verbündet, beziehungsweise die Mrs. Hedges hat ja auch so ein paar Mädchen, die da für sie anschaffen, die ja zum Teil auch mit Namen genannt werden. Warum? Also ich finde so eine Art weibliche Komplizinnenschaft oder sowas gibt es im Prinzip nicht oder so Bündnisse.
Ja.
Und also ich habe vorher noch mal so die ersten paar Seiten durchgeblättert und die erste Person, die Luthi trifft, wenn sie sich diese Wohnung anschaut, ist nämlich auch Mrs. Hedges, noch bevor sie den Super sieht, weil die eben immer am Fenster sitzt. Und die die sagt eigentlich direkt sowas so, go on in, und sagt halt, nennt sie immer Dearie. Also das ist so zwei oder dreimal hintereinander, dass sie eigentlich so, hey, Dearie und so. Und da habe ich schon beim Lesen gedacht, so, hä? Also eigentlich wird das so beschrieben, so, ah, diese Straße so gefährlich und so dreckig und so. Und dann ist da halt eigentlich eine nette alte Frau, die Dearie sagt. Da habe ich nicht so direkt verstanden, warum man da so negativ oder so, die so auch abwirkt irgendwie in diesem Kontaktgesuch.
Ja, beziehungsweise ich glaube, wir müssten die Szene vielleicht noch mal raussuchen, weil es ist schon so wie beim Super auch, dass sie quasi sofort ein ungutes Gefühl bei Mrs. Hedges hat. Ich finde, dann gibt es ja auch so eine ein Kapitel, wo so genauer beschrieben wird, wie das überhaupt dazu kam, dass diese Wohnung sich in ein Bordell verwandelt hat. Und das wird ja dann auch nicht so richtig, also sie ist jetzt auch nicht so eine totale Ausbeuterin dieser Mädchen. Sie hat da eigentlich so voll eine pragmatische, also ich glaube, so das Erste, was da geschildert wird, da ist halt so ein Mädchen, der hilft sie dann, glaube ich, auch, dass die bei ihr wohnen kann, und dann bandelt die halt mit irgend so einem Typen an und dann sagt halt Mrs. Hedges zu dem Mädchen, ja, dann nimm doch einfach Geld dafür, warum solltest du ihn das gratis haben lassen, ja, so, also das ist halt echt so ein bisschen, ja, so, ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie diese Mädchen irgendwie bedroht oder komplett ausnutzt, aber klar, es sind alles Mädchen, die irgendwie auf der Straße sind oder halt sonst niemanden haben und derer sie sich dann sozusagen annimmt. Ja. Aber ich finde, ich habe das nämlich vorhin gerade nochmal gesagt, weil du auch gesagt hast, es gibt so keine Solidarität oder die Leute helfen sich nicht, und so mit dieser Straße auch, weil das ist ja, ich meine, deswegen heißt es ja auch The Street und es kommt ja als erstes vor, diese Straße ist ja wie so eine Metonymie, wie so ein Bild für ganz vieles. Ja. Also einerseits für Harlem, aber natürlich auch für sowas eben wie strukturellen Rassismus und dann vielleicht eben fehlende Solidarität untereinander oder so der Kampf jeder gegen jeden. Und es gibt da diese Szene, das kommt so ungefähr in der Mitte vor, wo so ein toter Mann auf der Straße liegt. Ich glaube, es ist auch wieder so eine Rückblende, dass Luthi sich eigentlich an was erinnert. Na, jedenfalls wurde da so ein junger Mann von einem Weißen umgebracht und liegt dann so tot auf der Straße. Und Luthi kommt da zufällig vorbei. Und dann sagt sie, und dann steht halt so eine Menschenmenge und dann geht diese Passage so, und das fand ich eben sehr eindrücklich dafür. Na, so, ich lese einfach mal vor. Luti sah nicht hin, also nicht zu diesem toten Mann. Sie beobachtete stattdessen das Mädchen und entdeckte in dessen Gesicht etwas, eine Regung, die sie nicht benennen konnte. Es war, als hätte für einen Augenblick ein Gefühl, Hass oder Kummer oder Überraschung, die Schwester bewegt und sich in ihrer Miene gespiegelt. Aber das war gleich wieder vorbei und stattdessen machte sich Resignation breit, Schicksalsergebenheit. Ihr Ausdruck besagte, dass sie sich vom Leben nichts mehr erhoffte, weil ihr Dinge widerfahren waren, die längst den Boden für diesen Moment bereitet hatten. Sie war nicht mehr imstande, überhaupt noch gegen irgendetwas aufzubegehren und sei es gegen einen Tod, so plötzlich wie jetzt, mitten im Frühling. Ich habe immer gewusst, dass es so kommt, sagte sie tonlos. Also dieses Mädchen. Warum schreit sie nicht, hatte Lucy ärgerlich gedacht. Warum steht sie einfach da und macht so ein Gesicht? Warum will sie nicht wissen, was passiert ist und brüllt aus Leibeskräften und schlägt um sich? Je länger sie die stille, ergebene Miene des Mädchens betrachtete, desto wütender war sie geworden. Also ich finde, das Buch übersetzt das, was man hier ja merkt. Also warum ist dieses Mädchen so schicksalsergeben, so resigniert? Weil es eben permanent die Erfahrung gemacht hat, von strukturellem Rassismus, davon, dass eben ihr schlimme Sachen im Leben passieren, mangelnde Solidarität und so weiter und so fort. Und deswegen hat es halt eben diesen Ausweg nicht. Und das Buch ruft es ja durch die Anlage dieser Figuren total auf. Und Luti ist also die Spannung oder der Konflikt entsteht natürlich dadurch, dass Luti sie noch nicht sich resigniert hat. Ja? Und das ist ja so die Grundkonstellation dieses Buches, ja, so. Und das finde ich irgendwie so ganz spannend, dass es quasi sowas wie diese, man könnte sagen, diesen strukturellen Rassismus oder diese Erfahrung in so eine Figurenkonstellation und in so eine Handlung übersetzt. Das finde ich eigentlich schon ganz, also interessant, ja, so oder gut gemacht. Ja, ich meine,
also Lutis Überzeugung ist ja dieser Determinismus dieser Straße, dass sobald man in dieser Straße wohnt und deshalb will sie da ja immer raus, dann wird das eine zum anderen führen und dann endet das Leben in
so wie hier, ja, was genau ist nicht klar,
aber es endet auf jeden Fall schlecht. Und gleichzeitig hat dieser Determinismus ja noch einen zweiten Teil, und zwar ist es auch unausweichlich, dass man in der Straße, also weiß ich, wenn sobald man in der Straße ist, wird es schlecht enden, aber gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in der Straße endet, also in so einer, auf so einer Straße oder in einer so einer Straße lebend, auch sehr hoch.
Ja.
Eben wegen Rassismus und Sexismus kommt man in die Straße, und sobald man in der Straße ist, ist das automatisch so eine Downward Spiral, in der man drin ist. Das ist ja ihre Grundüberzeugung. Und deshalb will sie ja die ganze Zeit auf jeden Fall nicht in dieser Straße bleiben, aber sie ist ja trotzdem dort und versucht dann quasi diese Weg, den die Straße oder den Verlauf, den die Straße anstoßen wird, mit ihrer ganzen Kraft zu verhindern. Aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, ist das schon auch so eine self-fulfilling prophecy, oder? Also sie geht halt schon damit rein, dass es irgendwie schlecht enden wird, und dann, also sie erwartet ja immer, dass es, immer wenn ihr was Schlechtes widerfährt, ist sie so, ja, das war ja klar, weil es ist ja die Straße.
Mhm.
Also das fand ich spannend, weil auch wenn man so ein bisschen nachliest über das Buch, wird ja immer so gesagt, dass Luti eben sehr in diesem Erbe von Benjamin Franklin eigentlich unterwegs ist. Und zwar dieses Self-Made Man und From Rags to Riches. Und wenn man sich nur genug anstrengt und arbeitet, kann man sich eigentlich hocharbeiten. Und das ist ja auch ihr Plan von Anfang an. Sie sagt so, wir ziehen hier jetzt mal kurz hin, aber ich werde das irgendwie schaffen, obwohl ich alleinerziehend bin, und ich werde uns hier rauskriegen. Und also irgendwie, sie glaubt so zwei Sachen. Sie glaubt, dass sie das schaffen kann, aber sie glaubt gleichzeitig auch, dass es eigentlich nicht zu schaffen ist, wenn man in der Street ist. Ja. Also das fand ich irgendwie spannend und ja, auch ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil ich manchmal nicht so wusste, was sie jetzt, also einfach als Figur konnte ich sie manchmal dadurch nicht so richtig greifen, weil mir nicht klar war, was sie jetzt wirklich glaubt und auch, ob sie vielleicht auch immer schon das so dann als Vorwand nimmt, warum Sachen nicht geklappt haben, weil es war ja immer die Straße. So.
Aber ist es nicht das, was W. Du Bois als dieses Double Consciousness beschreibt? Also es ist ja genau dieser American Dream, der ja durch diesen Benjamin Franklin quasi da eingeführt wird, so dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, so ungefähr, und jeder kann es schaffen, wenn sie sich nur wirklich anstrengt. Aber der Punkt ist ja, das gilt nur für Weiße, ja, und die afroamerikanische Bevölkerung in Amerika hat halt eben dann dieses Bewusstsein dessen, dass einerseits dieser amerikanische Traum ist und man muss es irgendwie schaffen und jeder kann es doch schaffen, und gleichzeitig tagtäglich eben zu sehen, dass man es natürlich nicht schaffen kann, wenn man schwarz ist. Ich glaube, an einem Punkt benennt sie das irgendwie sogar, ja. Und ich glaube deswegen, weil du das vorhin auch erwähnt hattest, diese Episode oder diese Rückblende, die man hat, als Luthi da in Connecticut, glaube ich, ist es, bei dieser weißen Familie gelebt hat. Und da ist es ja auch so dieser Moment, wo sie ja so den weißen Männern zuhört, die so über, das sind wahrscheinlich alles Banker, und man stellt sich so irgendwie Mad Men vor, ja, so, die da halt in ihrem schönen Landhaus leben und sagen, ja, es liegt hier überall Geld rum und man muss es einfach nur machen und man muss einfach nur schlau genug sein und so weiter und so fort. Und das kriegt sie ja dann auch so mit und sieht, wie die leben, und denkt sich so, ja klar, man kann es schaffen, man muss einfach nur so smart sein und die Gelegenheit beim Schopf packen und so. Und das ist dann wie so neben diesem Benjamin Franklin-Mythos das zweite Moment, was ja auch immer wieder auftaucht. Ja. Und dann am Schluss, als es ja alles nicht klappt, sagt sie ja auch sowas wie so, ja, die kleinen Chandlers, die gehen halt nach Yale und an die Wall Street, und die kleinen Bubs dieser Welt, die gehen halt nach Sing Sing, also ins Gefängnis, ja, so, ja. Wo sie dann so, ja, quasi diesen Color Code ganz explizit so benennt.
Ja, ich fand auch ganz spannend, da das eben, oder ich glaube, ich habe das auch in irgendeinem Review gelesen, dass quasi der Self-Made Man, also dieser amerikanische Benjamin Franklin-Verschnitt, dessen gegenüber ist ja The True Woman, so die ist irgendwie so sexy und weiblich, aber die ist natürlich auch super in der Küche und fleißig und so, dass das ja eigentlich genau das ist, was die Luthi auch verkörpert. Und sie ist ja so schön und weiblich und so, aber in ihrem Fall, weil sie schwarz sind ihre Assets quasi ihre Liabilities. Also das ist genau das, was ihr dann zu ihrem Pech beiträgt, weil dadurch, dass sie so schön ist, wird sie immer so krass sexualisiert. Und sie wird auch ausgebeutet von verschiedenen Arbeitgebern und so. Und dass eben, genau wie du sagst, dieses American Dream-Ding durch die Komponente Race nicht funktioniert.
Ja, und aber eigentlich doppelt dann nochmal Race und Gender. Weil der Punkt ist ja auch, Franklin war ja ein Mann. Ja. Also es war ja auch für Frauen nicht vorgesehen. Und diese weißen Frauen, die arbeiten ja auch alle nicht. Sie beschreibt es dann ja auch so, ich glaube, dass diese Frau, für die sie da arbeitet, die Mutter von zwei Kindern ist, dass die so quasi Alkoholikerin ist oder so, kommt, glaube ich, an einer Stelle vor.
Ja, ich wollte noch was zu dieser Mrs. Hedges-Figur sagen, weil lustigerweise in einem Buch von mir, was ich für die DIS zu Hause hatte, was so das erste Disability Studies in Literature-Buch war, also wo es um behinderte Figuren in der Literatur geht, da gibt es ein kurzes Kapitel über Mrs. Hedges.
Ach was, abgefahren. Ja,
habe ich zufällig, als ich das Buch aufgeräumt habe, letzte Woche gesehen, und dann habe ich mir das kurz durchgelesen, es waren nur so 5 Seiten, und da wird halt schon darauf eingegangen, dass diese, ich meine, das wird ja, ist ja schon krass, wie die beschrieben wird, auch von Luthi, ne? Also dass die diese groteske, fast schon monströse Figur ist, die dann auch diese an dieser Grenze zwischen drinnen und draußen die ganze Zeit an diesem Fenster hängt. Das ist ja auch spannend, weil sie hat ja sowohl irgendwie so Autorität in diesem Bordell, aber auch auf die Straße, weil sie sieht ja irgendwie alles. Und wie du vorher schon kurz angedeutet hast, ist sie ja auch die dann Luthi rettet, als sie dann wirklich mal gewaltvoll angegriffen wird von diesem ekelhaften Super, und die sie dann quasi in ihre Wohnung zieht und sie so aus seinen Fängen rettet. Und ich habe nochmal so zusammengetragen, wie die halt so beschrieben wird. Das heißt halt so, a mountain of a woman, powerful hands, a creature that had strayed from another planet, with a mass of scars, terrible scars, a very black woman, enormous bulk. Und das ist schon krass eigentlich, dass die eben so diese absolute Hässlichkeit verkörpert, aber gleichzeitig ist die ja dadurch die irgendwie frei ist.
Ja.
Weil sie wird nicht begehrt wie Luthi, sie ist irgendwie so außerhalb, auch dieses from another planet. Man merkt da so, sie ist total außerhalb dieser, also was eben Luthi zum Verhängnis wird, ist, dass sie schön ist, das hat Mrs. Hedges nicht. Und sogar auch Race konterkariert sie irgendwie, weil sie also Mrs. Hedges arbeitet ja zusammen mit diesem Junto oder Junto, der eben so ein ehemaliger Straßenbewohner auch ist, der so wirklich dadurch, dass er weiß, dass es geschafft hat, den American Dream von Benjamin Franklin zu leben und der sich halt hochgearbeitet hat und jetzt diverse Nachtclubs, Bars und Restaurants da in Harlem besitzt. Und mit dem arbeitet ja Mrs. Hedges zusammen. Also der ist ja auch so ein bisschen ihr Sponsor, oder? Also die sind auch so ein bisschen befreundet.
Ja.
Genau, also die ist halt so eine totale Grenzgängerin durch ihre körperliche Behinderung oder Deformierung oder so. Und das fand ich schon eine ganz spannende Analyse und das stimmt. Und dadurch, finde ich, ist sie jetzt auch nicht eine eindeutige, dadurch habe ich sie auch nicht wie du als so eine eindeutig irgendwie böse Figur oder als so ein Hindernis gelesen, sondern ich habe immer gedacht, die hätte sie nutzen können, um da irgendwie so ein bisschen Seilschaften zu gründen. Aber sie macht es nicht, weil Luthi ja schon so dieses einsame Ding durchziehen will.
Ja.
Also der Roman ist ja krass voll von Anspielungen auf andere Bücher der Zeit. Also Benjamin Franklin ist natürlich das eine, aber dann auch gerade nochmal zurückkommt zu Richard Wright, der eben so der große afroamerikanische Autor der 40er, frühen 40er Jahre war, der in seinen Romanen geht es immer darum, dass er alles alleine macht. Also der ist immer so the lone maverick. Mhm. Er wird total immer von Rassismus quasi gepeinigt und so, aber er ist immer alleine und wenn er was schafft, dann schafft er das so alleine. Und ich finde schon, dass Luthi auch so eine Figur ist, die da so das Spiegel, aber eben das weibliche Spiegelbild ist.
Ja.
Und es ist genau deswegen immer nicht so richtig klappt, halt dieses alleine durchziehen.
Ja, also man könnte ja auch sagen, das ist ja so diese klassische Geste der Imitation, also des Imitierens, ja, also so die großen Vorbilder, also sowohl tatsächlich literarisch als auch quasi in der Welt des Romans ahmt Luthi ja Benjamin Franklin nach, ja, so der ja real existiert hat. Und ich meine, es gibt ja in der Autobiografie-Tradition, ich vermute mal, das ist in den USA nicht sehr viel anders als im europäischen Kontext, hat es ja auch ganz stark diese Kritik an diesem Mythos der autobiografischen Selbstfindung des Lebens großer Männer gegeben, weil es eben so klar männlich ist. Also weil ich würde mal jetzt sagen, so dieses, das ist ja so ein Self-Fashioning, also so eine Selbstbildung auch zu denken, ich habe das alleine geschafft. Ja,
ja genau.
In den meisten Fällen hat man das ja nicht, ja, so, sondern das ist ja eine Frage der Darstellungsweise. Ja.
Ja, eben. Und sie ist ja dann schon ehrlich irgendwie, weil sie versucht auch alles alleine zu machen, aber es klappt eben nicht.
Ja, genau.
So,
ja.
Und das meine ich eben, sie braucht eigentlich, vielleicht zeigt das auch irgendwie so, um als Frau es irgendwie zu schaffen und nach oben zu schaffen, in Anführungszeichen, musst du dich verbünden, optimalerweise mit anderen Frauen. Und das habe ich so immer so vermisst in dem Buch und dachte immer so, Mann, jetzt tut's euch halt zusammen, weil ihr seid irgendwie in diesem Haus fünf Frauen und dieser eine Super, den alle hassen, so macht den halt fertig zusammen. So, das fand ich echt so ärgerlich. Ich meine, ich verstehe voll, dass das in der Zeit da nicht reingepasst hat, aber so mit meinem heutigen Blickwinkel war ich da so, Mann, bildet Banden.
Ja. Ich finde es auch interessant, weil ich habe jetzt unlängst einen Roman von Marlon James gelesen, einem jamaikanischen Autor, das heißt The Book of Night Women. Und das spielt auf einer jamaikanischen Plantage, so um 1780 bis 1810. Und das Interessante ist, der entwirft da halt eben so einen Frauenkollektiv, eben die Night Women, die so eine Revolte planen und so einen Aufstand auf der Insel. Und was ich ganz interessant finde, ich bin nur drauf gekommen, weil du das vorhin gesagt hast mit Mrs. Hedges, weil so die zentrale Drahtzieherin dieser Verschwörung ist eine Frau, die heißt Humer. Und die ist eben auch eigentlich so ähnlich wie Mrs. Hedges, weil die wurde so krass gefoltert, also ausgepeitscht, dass ihr ganzer Körper total vernarbt ist. Und die ist auch älter als die anderen. Und ab dem Moment, wo quasi dieser Körper so entstellt wurde und wo sie so ein gewisses Alter erreicht hat, hat sie eben auch so eine Position außerhalb also fast schon so ein bisschen so eine Machtposition innerhalb dieser Plantagengesellschaft erreicht. Also dass selbst so die weißen Master, also sie ist auch im Haus so, sie nicht so richtig angreifen oder ihr da so Freiheiten lassen. Und ich frage mich, ob das auch hier so ein Bild ist, das aufgegriffen wird. Ja? Also weil ich glaube schon sehr, dass es natürlich, wenn man über Rassismuserfahrungen in den USA und gerade Mitte 20. Jahrhundert spricht, da ist so diese ganze Erfahrung der Sklaverei noch so präsent und eben auch so diese Frage der Verfügbarkeit von Frauen, von schwarzen Frauen oder eben dann so dieses Moment, wenn sie eigentlich als diese sexualisierten Körper aufhören, wenn sie das nicht mehr sind, dann ist es so, als ob die aufhören würden zu existieren oder die sind halt völlig außerhalb. Ich musste dann nur dran denken, was du, weil, wie du Mrs. Hedges beschrieben hast, das hat mich total dran erinnert.
Ja, weil was ich noch auch interessant fand, auch nochmal mit dem Auge eben auf Richard Wright, der angeblich da so der Gegenspieler ist, dessen Autobiografie, die seine Kindheit beschreibt, heißt Black Boy. Und da fand ich eben spannend, dass ja schon der Black Boy, also dieser Bub, in diesem Buch ja auch irgendwie so eine Schlüsselrolle hat. Und eben in diesem Richard Wright Buch, da geht es eben darum, ja, du bist halt ein Black Boy und du bist da so in deinem Habitus drin und du wirst immer ein Black Boy bleiben, du kommst da nicht raus. Also auch so diese Determinierung. Und dass eben hier Bub dieser Black Boy ist, bei dem es genauso ist. Der hat eigentlich nichts falsch gemacht, aber der wird eben in so eine Umwelt hineingepflanzt, die total schädlich ist für Kinder eigentlich. Und der wird ja dann durch diesen Super ja auch instrumentalisiert. Also der Super, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, besticht den Bub dann mit so ein paar Dollar, dass er Briefe klaut aus der Nachbarschaft. Und da hofft der Super halt, dass das irgendwann auffliegt und dass der Bub dann festgenommen wird. Und er hofft eben so, der Luti sich an ihr zu rächen oder ihr Schmerz zuzufügen. Und das ist halt auch so, dass dieser Black Boy quasi, der hat ja nichts falsch gemacht. Der ist einfach ein kleiner 8-jähriger Junge. Und der ist einfach in dieser Welt, wo er, ja, wo es für ihn einfach einen Weg gibt und der ist nicht besonders erfolgreich und auch am Ende dann, wie es ja auch oft ist und auch noch heutzutage in der im Jugendstrafvollzug irgendwie endet. Das fand ich auch nochmal spannend und das andere, das passt jetzt vielleicht so mittelgut, aber ich wollte es unbedingt noch sagen. Hast du mal Home to Harlem gelesen von Claude McKay?
Nee.
Ich habe es vor Ewigkeiten gelesen, aber ich fand das ist auch total wichtig, glaube ich, dass, weil, also Claude McKay war 1928, glaube ich, ist das Buch erschienen, Home to Harlem. Und da geht es eben um einen Kriegsheimkehrer vom Ersten Weltkrieg, der dann wieder zurück nach Harlem geht und dann da so ein bisschen, ich kann mich nicht mehr an die Feinheiten erinnern, aber das ist, beschreibt sehr so dieses wilde Harlem, viel Partys, viel, also es ist schon auch so ein bisschen Underbelly und Arbeiterklasse und so. Aber es geht halt viel um Weggehen, trinken, rauchen, Frauen. Es gibt überhaupt keine, also es gibt eigentlich keine Kinder und es gibt keine Familien in diesem Buch. Mhm. Es wurde auch scharf kritisiert, weil es eben sehr, es ist einerseits schon so sozialer Realismus, aber halt sehr einseitig, wie dieses Harlem da dargestellt wird. Und ich glaube, das wird hier auf jeden Fall eben die andere Seite gezeigt von den Frauen und den Kindern. Und ich würde mich schon, also ich habe das nirgends in den Reviews oder so gefunden, aber ich würde mich trauen zu wetten, dass sie das absichtlich als diese Gegenerzählung zu Home to Harlem geschrieben hat, weil, was ich nämlich total interessant fand, also Claude McKay ist, also der Schriftsteller, der dieses Home to Harlem geschrieben hat, ist Jamaikaner und ist dann am Ende seines Lebens, hat er in Chicago gewohnt und Luti ist ja, zieht aus Jamaica, Queens nach Harlem und fährt dann am Ende des Buchs nach Chicago. Und oder? Weil hast du das kapiert mit Jamaica? Ich habe mir nur so gedacht, wenn man das nicht kennt, New York, oder? Dann, weil sie sagt ja am Anfang die ganze Zeit, dass sie wieder nach Jamaica fährt und während sie da in Connecticut arbeitet und so. Und ich habe mir nur gedacht, die Leute denken doch bestimmt, also wenn man jetzt, weil Jamaica, Queens ist jetzt auch nicht der bekannteste Stadtteil von New York. Ich weiß das auch nur, weil da irgendwie die U-Bahn, das ist die Endstation von der U-Bahn ist.
Ja.
Oder? Und dass man doch dann so denkt, hey, wie kann die jede Woche am Wochenende nach Jamaica fliegen?
Also mir ist es jetzt auch nicht aufgefallen, aber das könnte, und vor allen Dingen, das ist ja nie ein Zufall. Also gut, da könnte man sagen, es ist die Ende der U-Bahn-Linie, also so am äußersten Rand, aber es ist natürlich trotzdem nie zufällig, wo man die Leute ansiedelt, So, also, oder weißt du, es hätte ja auch jeder andere Ort in New York sein können oder halt in Queens zumindest.
Ja. Ja. Also da war ich mir so, ich glaube schon, dass das ein bisschen kalkuliert war. Das wollte ich nur so ein bisschen als Funfact mit einstreuen.
Wonderful, weil du jetzt auch nochmal so Sozialrealismus, ich finde, das schafft es ja auch sehr gut, so wirklich so ein Panorama der afroamerikanischen Bevölkerung aufzumachen und auch die Probleme aufzuzeigen. Also weil ich finde ja, wir können, also du hast es ja schon angedeutet, das Problem ist ja, oder womit es ja anfängt, ist, dass der Mann von Luti Jim seinen Job verliert und sie versuchen sich dann zwar noch anders über Wasser zu halten, aber sie nimmt dann eben diese Stelle bei dieser weißen Familie in Connecticut an und kümmert sich dort ja auch um dessen Kinder. Und das ist ja so ein ganz starker, also eine Realität, aber auch so ein Topos in der Literatur, so die schwarzen Dienstboten, die quasi die Weißen, und zwar nicht nur in den Südstaaten, sondern eben auch in den Nordstaaten, und die sich deswegen halt nicht um ihre eigene Familie kümmern können und deswegen fängt ja Jim eine Affäre mit einer anderen Frau an und dann kommt sie eben zurück und trennt sich von ihm. Ja, so. Und dann ist sie diese alleinerziehende Mutter, was ja auch so eine Lebensrealität zum Teil zumindest von Afroamerikanern natürlich nicht nur ist, ja, so diese Vaterlosen, so diese Vaterlosigkeit. Und das hat halt aber eben mit diesen sozialen Strukturen zu tun. Und das, finde ich, merkt man eben auch sehr gut in diesem Roman, dass selbst diese Frau, die wirklich versucht, alles richtig zu machen, die versucht, sich und ihr Kind da rauszuholen, es stehen alle Chancen gesellschaftlich gegen sie. Ja? Und ich finde, dass der Roman dann doch auch sehr viel, sage ich mal, historisch jetzt betrachtet, aber auch für damals einfach so die Lebensumstände afroamerikanischer Menschen in der Zeit ziemlich akkurat, glaube ich, abbildet oder diese Problematiken zumindest ziemlich akkurat abbildet. Ja,
ja, voll. Ich meine, da war ja auch so, was ich vorher schon gesagt habe, dieser Determinismus der Straße, als jetzt die Straße von diesem wörtlichen Ort, Straße im Sinne von eine schlechte Straße, ein schlechtes Viertel. Aber sie sagt ja auch einmal die Straße auch so im Sinne von jetzt nicht der wörtlichen Straße, sondern so the one-way street. Also so dieses, es geht nur in eine Richtung so. Und das ist ja dann auch am Ende nochmal, wird das nochmal gespiegelt. Sie kauft ja dann ihr Ticket, also sie läuft, Spoiler Alert, haut ja am Ende ab nach Chicago und da kauft sie dann ja auch ein One-Way-Ticket. Und dann sagt sie irgendwie so, wird sie halt gefragt, ob es ein One-Way-Ticket sein soll. Und dann sagt sie so, One-Way, she echoed. Yes, a One-Way-Ticket, she thought. I've had one since the day I was born. Und da habe ich ja eben so diese Assoziation auch gehabt, One-Way-Ticket und One-Way-Street.
Bei dem Bub, bei ihrem Sohn, finde ich halt auch nochmal so das Krasse, dann fliegt er ja auf mit diesem Betrug und wird halt abgeführt und sie versucht dann, ihn rauszuholen und geht dann zu so einem Anwalt, der ihr empfohlen wird, und dann gibt es ja so dieses Moment, wo der Anwalt zu ihr sagt, ja, sie müssen mir jetzt hier irgendwie $200 zahlen und dann kann ich ihn rausholen, und dann geht sie wieder. Und dann weiß man halt eben, das wird sie jetzt ruinieren. Das ist jetzt ihr Ruin, dass sie diese zweiten $100 auftreiben muss, weil die hat sie natürlich nicht. Ja? Und das ist so krass, weil dann sieht man halt diesen Anwalt, der da so sitzt und der noch so ein bisschen nachsinniert und der so sagt, ja, irgendwie blöd. Ich meine, eigentlich bräuchte die dieses Geld gar nicht. Sie bräuchte überhaupt keinen Anwalt. Wenn sie es nur wüsste, dann wüsste sie einfach, dass sie da nur hingehen muss und den auslösen. Ja? Und das finde ich halt, also da kommt ja wieder dieses zusammen, so von wegen überhaupt keine Solidarität. Ja, so, weil dieser Anwalt ist ja, vermute ich mal, der ist jetzt nicht weiß, der wird zumindest nicht als weiß beschrieben.
Oder nee, habe ich auch nicht gedacht.
Ja, so. Und dann eben so dieses mangelnde Wissen und dieser Junge, der halt so völlig unschuldig quasi sein Leben versaut wird. Ja, so. Und das finde ich, und ich meine, ich muss sagen, aber jetzt sage ich mal so einen Kritikpunkt.
Jetzt sage ich mal was.
Ja, nee, aber eine Sache, es war schon so immer so diese konstante Spannung und so, und ich fand es dann aber irgendwann, muss ich sagen, so ab dem ersten Drittel hat es mich dann auch genervt. Mir war das dann alles zu einseitig und zu eindeutig. Ich hatte dann so irgendwie dieses Gefühl von wegen diese Frau und alle sind gegen sie, niemand hat ein Herz, alle sind auch, weißt du, es ist so, sie ist die einzig Gute und alle anderen sind böse. Weißt du, man hat wirklich nicht das Gefühl, also klar, wenn man genauer hinguckt, kann man zum Beispiel die Mrs. Hedges ein bisschen uneindeutiger lesen und vielleicht sogar ein bisschen auch diesen Super, aber man hat schon so das Gefühl, erstmal ist es wirklich so gut gegen böse, ja, und ja. Das hat mich dann irgendwann so ein bisschen, das hat mich dann so genervt, weil es halt wirklich immer wusste man dann schon, okay, jetzt geht halt alles und es wird halt alles immer runtergehen. Also dieser Determinismus, was du gesagt hast, hat mich dann irgendwann genervt.
Ich verstehe das voll und weißt du, was mich daran genervt hat? Das Gleiche, was mich an einigen Shakespeare-Stücken nervt. Und zwar dieses, also es ist ja schon sehr durchgetaktet, wer hier welche Motivation hat. So, es ist ja schon so von der Figurenkonstellation, der will das und der will das und weil der dann, also man, wir haben ja jetzt erst ungefähr die Hälfte erzählt von diesen Subplots, die dann noch abgegangen sind. Und alle ziehen immer bis zum Ende ihre Motivation durch, weißt du, ich meine? Ja. Jeder hat am Anfang einen Plan und der wird dann durchgezogen und dazwischen wird nicht miteinander gesprochen.
Ja.
Und das finde ich immer so unrealistisch, weil ganz ehrlich, wenn ich doch jetzt irgendwie eine verzweifelte Mutter bin, dann gehe ich doch zu diesem Anwalt und sage, wissen Sie, mein Sohn, und ich habe das Geld nicht oder so. Oder auch sie, ich fand nämlich auch, du hast gesagt, so sie ist die einzige Gute. Ich fand auch sie richtig problematisch zum Teil. Die spricht zum Beispiel nicht mit ihrem Kind.
Ja.
Also das fand ich so, der kleine Junge hat irgendwie immer Angst, weil der muss abends, wenn sie dann in dieser Bar, sie wird dann Sängerin in einer Bar kurzzeitig und erhofft sich da eine Sängerinnenkarriere. Und dann bleibt der Achtjährige alleine zu Hause. Okay, das war in den 40er Jahren wahrscheinlich normal. Aber er hat dann Angst im Dunkeln und sie fragt ihn halt nicht, wie es ihm geht und so.
Ja.
Oder dann auch am Ende, wenn er im Gefängnis ist, wegen diesen Briefen, da würde ich doch als Mutter als erstes hingehen und sagen, Babbele, was war denn da?
Ja.
Oder? Und dann hätte der Sohn gesagt, der Super hat mir gesagt, ich soll es machen.
Ja.
Aber dass eine Frau ihr Kind nicht fragt, warum es im Gefängnis ist, also um seine Seite der Geschichte zu hören, das fand ich sehr eben unrealistisch und das war dann zu stringent auf dieses eine Ende hinführen.
Ja.
Das hat mich auch ein bisschen gestört.
Ja. Ich hatte es dann so mir mit einem Begriff erklären können, nämlich dem des Melodramas, weil das Melodrama so zumindest so historisch betrachtet eben so eines ist, das dann so in der Moderne quasi, wenn es dann eben diese Götter oder diese übernatürlichen Kräfte nicht mehr gibt, die so das Geschehen lenken, ist es halt so ein irdisches Ringen zwischen Gut und Böse und das ist dann halt aber eben immer, es ist monoman auf eine Art, ja? Also es ist nicht differenziert. Ich habe es auch verstanden, eben vor dem Hintergrund dessen, was da wahrscheinlich ihr Anliegen war, rüberzubringen, ja, nämlich, also wahrscheinlich ist so die Entsprechung von strukturellem Rassismus eben so eine Überdeterminierung, ja, letztlich auch von einem Plot, ja, so, und dafür, dann ging es dann eben wieder für mich, und für mich war halt wirklich, darf ich jetzt endlich spoilern,
oder, ja,
da müssen wir noch vielleicht diesen, ja, das Tolle ist nämlich, man, also wirklich so ab Seite 5 wartest du nur drauf, dass irgendwer diese Frau vergewaltigt. Das oder, also da wartet man von Anfang an drauf. Und dann kommt es natürlich am Schluss zu dieser Situation. Wie gesagt, sie braucht Geld und dann geht sie zu diesem Typen, der sie auch angeheuert hatte, um da in dieser Bar zu singen, der natürlich auch was von ihr will, der auch mit diesem Mr. Junto, diesem mächtigen oder reichen Weißen aus der Straße irgendwie verbandelt ist. Und dann geht sie zu ihm und bittet ihn um Geld und du weißt, und dieser weiße Typ ist auch da und du weißt halt so, jetzt,
die meine zwei liebe Ludi,
ja, so seit 300 Seiten
und warten du denkst, wir so alle scheiße, drauf, ja.
Jetzt so. Und das macht sie. Sie bringt ihn um. Und ich war so, yes! Ich hab's so gefeiert. Ich weiß, weil ich war schon so, weißt du, wie beim Gucken, wenn man immer so, oh nein, ich kann nicht hinschauen. Ja. Ich hab halt immer nur so, weißt du, so, die von der Seite so runtergelesen, so, was passiert? Und als sie ihn dann halt echt umbringt, war ich halt so, ich hab's halt so gefeiert, weil es war natürlich auch wirklich wie so ein, es war natürlich der Befreiungsschlag, ja, so. Aber ich fand's so cool. Ich fand's echt, das hat für mich das ganze Buch gerettet, muss ich sagen.
Voll.
So fast.
Wollen wir da kurz vorlesen, wie das ist? Weil das fand ich ja schon auch ganz spannend geschrieben, dass sie so, also er will sie dann küssen und drängt sich ihr so auf und dann sagt sie nein. Also dieser Boots heißt es, der ist ein relativ reicher schwarzer Musiker. Und dann schlägt er sie zweimal, so glaube ich, so gibt ihr so zwei Ohrfeigen. Und dann greift sie so hinter sich zu so einem Candlestick. Ich war mir nicht ganz sicher, was ein Candlestick ist. Ist das so ein Kerzenhalter oder ist das so ein Ausmacher für den Kamin? Also weißt du, so dieser Stab vom Kamin, wo man den Kamin anzünden kann. Ich war mir nicht sicher, was ein Candlestick ist. Aber sie greift auf jeden Fall zum Candlestick und schlägt ihn tot. He was so close to her that she struck him on the side of the head before he saw the blow coming. The first blow stunned him, and she struck him again and again, using the candlestick as though it were a club. He tried to back away from her and stumbled over the sofa and sprawled there. A lifetime of pent-up resentment went into the blows. Even after he lay motionless, she kept striking him, not thinking about him, not even seeing him. First, she was venting her rage against the dirty, crowded street. She saw the rows of dilapidated old houses, the small dark rooms, the long steep flights of stairs, the narrow dingy hallways, the little lost girls in Mrs. Hedges' apartment, the smashed homes where the women did drudgery because their men had deserted them. She saw all of these things and struck at them. Then the limp figure on the sofa became, in turn, Jim, and the slender girl she'd found him with. Became the insult in the moist-eyed glances of white men on the subway, became the unconcealed hostility in the eyes of white women, became the greasy, lecherous man at the cross school for singers, became the gaunt super pulling her down, down into the basement. Finally, and the blows were heavier, faster now, she was striking at the white world, which thrust black people into a walled enclosure from which there was no escape. And at the turn of events which had forced her to leave Bub alone while she was working, so that he now faced reform school, now had a police record. She saw the face and head of the man on the sofa through waves of anger in which he represented all the things, and she was destroying them. She grew angrier as she struck him, because he seemed to be eluding her behind a red haze that obscured his face. Then the haze of red blocked his face out completely. She lowered her arm, peering at him, trying to locate his face through the redness that concealed it. The room was perfectly still. There was no sound in it except her own hoarse breathing. She let the candlestick fall out of her hand. It landed on the thick rug with a soft clump, and she started to shiver. Und genau, da kommt eben so raus, dass sie einfach so alles in diesen Typen dann reindrescht. Und das fand ich schon ganz schön krass, ehrlich gesagt.
Ja, es ist halt so eine machtvolle Szene. Also es hat sich ja, finde ich, also wenn man auch so das gelesen hat, es hat sich ja auch in so einem selbst als Leserin so viel so dieses Ding angeschaut, diese Anspannung. Und das ist dann wirklich wie so eine Katharsis, ja, wie so, oh mein Gott, ja, so richtig krass, ja. Hm. Und ich meine, ich muss aber sagen, also ich finde es total stark so. Und gleichzeitig, finde ich, hat man hier jetzt auch nochmal gesehen, was ich zum Teil auch manchmal wieder schade fand. Jetzt bin ich wieder so in meiner Rolle von, das hätte es alles nicht gebraucht, aber ich finde halt so, ne, da kommt ja so, ja, sie schlägt auf ihn ein und sie sieht die Blicke dieser weißen Männer, sie sieht die weißen Frauen, sie sieht den Super und so weiter. Und dann steht halt da, also ich lese jetzt nochmal auf Deutsch vor, du hattest es gerade auf Englisch vorgelesen, sie sah das Gesicht und den Kopf des Mannes auf der Couch durch einen Nebel immer neu auffallender Wut als Inbegriff all dieser Dinge und denen machte sie nun den Gar aus. Es ist so, ja natürlich, das ist ja gerade passiert. Also es ist so, also wer sollte denn nicht verstanden haben, worum es da jetzt gerade geht? Und ja, das fand ich, also, und das gibt es halt so an einigen Stellen, dass es auch da wieder so ein bisschen überdeterminiert ist, ja? Also dass man so das Gefühl hat, es muss dann immer noch so wirklich gesagt werden, worum es da jetzt gerade geht, ja?
Ja, ich glaube vielleicht auch, weißt du, dass das eine Zeit war, in der man Sachen nochmal einfach sagen musste, weil das eben die Weißen, die das zu der Zeit gelesen haben, nicht gecheckt haben. Das wird, glaube ich, auch, oder es gewinnt Stärke auch durch diese Wiederholung. Also ich fand schon, dass diese, weil auch diese Passagen mit dieser Street und wie miserabel das Leben da ist, das kommt ja auch öfter. Das kommt am Anfang, das steht ganz am Ende und das kommt dazwischen mindestens noch, weiß ich gar nicht, 3 bis 5 Mal oder so. Und ich finde schon, dass es dadurch eben halt, das kriegt so was Bluesiges. Das ist fast wie so der Refrain von diesem Buch. weiß ich nicht, ob ich da jetzt zu viel reininterpretiere, aber ich glaube schon, dass das eben so dieses, dass man das irgendwie immer wieder wiederholen muss, dass das schon auch so ein Stilmittel ist.
Ja, aber ich, also weißt du, ich in meinem, für meine Begriffe ist das, was du beschreibst, nochmal was anderes. Es ist ja was anderes, wenn ich gewisse Sachen, sage ich mal, in regelmäßigen Abständen wiederhole. Hier geht es ja nicht um Wiederholung, hier geht es, na, oder schon, also es geht um Explizitmachung oder Erklärung dessen, was darüber passiert ist. Sie hätte ja, also weißt du, ich hätte nichts gegen eine Passage, noch einen Absatz gehabt, wo sie nochmal sagt, und sie schlug auf ihn ein und sah, was weiß ich, ihre arme Mutter, und sie schlug auf ihn ein, weißt du so. Aber dann sozusagen zu sagen, sie schlug auf ihn ein, weil er für alle Dinge stand, die sie immer schon fertig gemacht haben, das ist halt für mich keine Wiederholung, das ist eine Explizierung, ja, so, oder eine Erklärung. Ja,
ja, ich fand es irgendwie okay, weil ich irgendwie dachte, ich fand halt auch, diese, das ist ja schon wichtig, dass diese Szene, wo sie ihn verkloppt, lange dauert.
Ja, ja, nee, absolut.
Ja, genau, aber das hätte sie sonst schreiben sollen. Ich, da hätte sie ja immer nur schreiben können, ich haute ihn nochmal und nochmal und nochmal. Das hätte ja nicht gepasst. Und deswegen fand ich das cool, dass das da dann dazu geführt hat, dass diese Szene, die ja mega wichtig ist und auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Erleichterung kommt, dass die eben so raus, dadurch so ein bisschen gestretched wurde. Wollen wir noch ganz kurz über das Ende reden?
Ja. Und ich wollte dich auch gerne noch fragen, ob du glaubst, dass, ob mit Mr. Junto wirklich weiß ist. Das habe ich mich nämlich gefragt, wegen des Namens natürlich.
Lustigerweise, also ich habe auch nochmal nachgelesen, dass dieses Junto oder Junto ist auch eine Anspielung auf Benjamin Franklin, lustigerweise.
Ach, tatsächlich.
Aha. Weil Benjamin Franklin hatte mit seinen Buddies so einen Gentleman's Club, wo es darum geht, Self-Improvement durchzuführen. Und dieser Gentleman's Club for Self-Improvement hieß the Junto oder the Junto. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht.
Super interessant.
Also, gell, ja. Interessant.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich dachte erst auch, weil Harlem, also gerade so East Harlem, ich habe ja einige Zeit in Harlem gelebt. Nee, aber gerade so East Harlem ist ja auch sehr, also sehr Spanish Harlem.
Ja.
Mhm. Und viele, gerade so Puerto Ricans und so. Ich dachte am Anfang, dass der so Hispanic quasi ist, also irgendwie aus Lateinamerika.
Ja, ich dachte es wegen des Namens auch, ja. Mhm.
Ich glaube, wird es nicht sogar gesagt, dass er white ist?
Meine These wäre, der wird weiß, weil er Geld hat. Weißt du, weil er ja eben, er schafft es ja. Und es gibt ja sonst wirklich keine einzige weiße, und es wird ja so ganz klar auch so eine Stadtgrenze oder so, man weiß ja im Norden, im Harlem ist es ja, sind alle schwarz. Und es wird ja dann, wenn nach Downtown gefahren wird, wird ja auch immer so gesagt, dass es wie so eine andere Welt ist, dass dann eben alles anders aussieht, dass da so der Reichtum und so weiter und so fort da. Und ich habe mich halt gefragt, was macht dieser eine Weiße in Harlem? Ne? Und deswegen dachte ich halt, und wegen des Namens, okay, das ist halt ein Puerto Ricaner wahrscheinlich oder halt eben ein Hispanic, der eben diesen Aufstieg geschafft hat und dadurch halt auf eine Art weiß wurde. Weil es ist natürlich keine Frage der Pigmentierung. Ja, das ist ja der whole point auf Antirassismus. Es ist ja völlig egal. Sondern dass er, dem Moment, wo er eben dieser reiche Typ ist, und das weiß ja auch niemand, dass er eigentlich aus dieser Straße kommt, sogar, glaube ich, aus diesem Haus, dass er sogar diese, dass ihm das alles gehört. Das weiß ja niemand außer Mrs. Hedges. Und dadurch wird er halt als weiß gesehen von den anderen. Das habe ich mich halt gefragt.
Ja, ja. Also ich habe das andersrum gelesen, dass er es eben geschafft hat, weil er weiß ist.
Mhm.
Und außerdem ist es ja auch so, dass gerade Harlem ja erst schwarz geworden ist durch die Great Migration, also 20er Jahre und so. Vorher haben da ja auch Weiße gewohnt.
Ja.
Also das gibt, ja. Was gibt da diese schönere, also lustigerweise zum Beispiel dieser Boots, dieser reiche Musiker, von dem sie dann diese 200 Dollar holen möchte, das fand ich auch ganz spannend, dass da ja so beschrieben wird, wie sie da hinfährt und sie fährt ja irgendwie 7th Avenue und 116. Straße los mit dem Bus und dieser Boots wohnt an der Edgecombe Avenue und da habe ich um die Ecke gewohnt und die Edgecombe Avenue ist so eine der reichen schwarzen Straßen quasi. Also da stehen Häuser, die wirklich auch so einen Eingangsbereich haben wie Downtown Manhattan. Und da haben halt so diese großen, keine Ahnung, da hat zum Beispiel, ich kenne genau das Haus, in dem da beschrieben wird, wo dieser Boots wohnt. Das steht auf so einem auf so einem Felsenvorsprung. Also in Harlem ist es ja total hügelig dann Richtung Norden. Und dann ist da so ein richtiger felsiger Abgrund quasi. Und dann ist da, steht da ein sehr hohes Haus, weil sonst sind die Häuser nicht so hoch in Harlem. Und es schaut so über ganz Harlem und über die bis zur Bronx rüber und so. Und da wohnen halt, da haben halt in der Harlem Renaissance so die ganzen, da hat Duke Ellington gewohnt etc. Und ich glaube, W.E.B. Du Bois hat da auch gewohnt. Und da wird eben beschrieben, dass da dieser Boots wohnt. Und dann müsste der doch auch weiß sein. Und es war übrigens, der Block wurde gebaut von Weißen und wurde dann später erst, als immer mehr Schwarze kamen, sind die Weißen da eben weggezogen aus Harlem. Und da deswegen habe ich das eher so gelesen, dass dieser Junto da so ein Überbleibsel von dieser Bevölkerung war. Ja. Und der Boots müsste sonst ja auch weiß genannt werden, weil der hat es ja offensichtlich auch geschafft, wenn er in dieser Edgecombe Avenue da wohnen kann.
Ja, wir wollten auch noch über das Ende sprechen, weil also der, dass sie diesen Boots erschlägt, Luti, das ist ja schon relativ am Schluss, ist eigentlich schon fast das Ende. Und sie erschlägt ihn dann eben, rennt aus dieser Wohnung und geht dann als erstes zur Bus Authority, geht sie zum Zug oder zum Bus? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Sie geht zur Pennsylvania Station, glaube ich.
Ah ja, genau, Penn Station, genau. Mhm. Und kauft sich eben eine Fahrkarte für Chicago und haut also sozusagen ab und lässt halt auch ihr Kind zurück, aber flieht halt eben vor der Straße und vor diesen, also vor den möglichen, vor ihrer möglichen Inhaftierung.
Ja, und sie flieht ja auch davor, eigentlich nicht nur vor ihrer eigenen Inhaftierung, sondern weil sie glaubt, dass es dem Bub schlechter gehen wird, wenn er quasi mit einer Mutter, die Mörderin ist, irgendwie in ein Heim kommt, als wenn er jetzt verurteilt wird und dann in diese Reform School, was wohl so eine Art bessere Jugendbesserungsanstalt ist oder so. Das wird dann ja schon noch so ein bisschen hingedreht, dass es quasi ein Akt der Selbstaufopferung ist, ja, den sie da macht für ihn. Ja. Wobei ich mir da nicht so sicher war, ehrlich gesagt. Ja, ich lese einfach mal die letzten zwei Absätze nochmal, weil ich fand die schon auch ganz schön eigentlich. Dass die lauten so: The train crept out of the tunnel, gathered speed as it left the city behind. Snow whispered against the windows. And as the train roared into the darkness, Ludi tried to figure out by what twists and turns of fate she had landed on this train. Her mind balked at the task. All she could think was, it was that street. It was that goddamn street. The snow fell softly on the street. It muffled sound. It sent people scurrying homeward so that the street was soon deserted, empty, quiet. And it could have been any street in the city, for the snow laid a delicate film over the sidewalk, over the brick of the tired old buildings, gently obscuring the grime and the garbage and the ugliness. Und was ich da ganz interessant finde, ist einerseits, it was that street, that goddamn street, und dann it could have been any street in the city. Also weißt du, ich meine, es ist anscheinend, das ist auch wieder das so, es ist irgendwie diese Straße und die schlechte Nachbarschaft, aber es ist auch egal, welche Straße, weil ich bin schwarz und eine Frau und so. Also das ist, hat immer diese Doppeldeutigkeit irgendwie von Street und wieder so One-Way-Street oder so.
Und damit wäre es ja aber auch, also weil man hat ja am Schluss schon, also in meiner Leseerfahrung war es schon so, eben diese Befreiung durch diesen Mord, und man ist dann voll so, ja, hau ab und so, du schaffst es, du so, man ist so voll so in diesem Fieber, ja, dieser Tat noch. Und gleichzeitig ist es natürlich, also jetzt mit diesem It could have been any street, damit ist ja auch klar, sie wird nach Chicago fahren und es fängt alles wieder von vorne an. Ja, so. Also es ist so auch dieses, also es ist dieses Bild von diesem Schnee, der auf diese Straße fällt, ist natürlich so ambivalent, weil einerseits wird alles still und es wird so das Hässliche zugedeckt, aber eben darunter ist es ja immer noch so. Also ich glaube so, das ist ja nochmal so ein Bild für dieses Ende. Das einerseits könnte man es so lesen als dieses Empowerment, ja, diese Frau, die ausbricht aus diesen Verhältnissen, und gleichzeitig ist natürlich klar, sie kann ja nicht wirklich ausbrechen. Ja, also selbst wenn sie jetzt nach Chicago fährt, da gibt es dann halt auch, eben auch wieder eine Straße und eine Mrs. Hedges und einen Super und so weiter und so fort. Ja.
Ich habe mich dann am Ende noch mal so ein bisschen gefragt, ob die eigentlich eine gute oder eine schlechte Mutter ist. Also ich meine, wahrscheinlich ist das eh so ein bisschen eine zu flache Fragestellung, weil jeder irgendwie so, oder jede immer so ein bisschen beides ist. Aber ich fand es halt schon eine Ansage. Also vor allem, weil das ganze Buch eigentlich den Vorwand hat, der sie macht das ja alles nur für diesen Sohn.
Ja.
Und dann am Ende quasi lässt sie ihn dann da einfach alleine stehen. Das fand ich schon ganz schön krass, ehrlich gesagt. Und aber andererseits fand ich es auch irgendwie gut, dass das nochmal dieses Klischee von der schwarzen Mutter als die Natural Mother so konterkariert. Also weißt du, so diese Mammy-Figure, die ja nicht nur so super gebärfreudig ist, sondern auch diese ganzen weißen Kinder, also das ist ja auch so ein rassistischer Diskurs, und dass sie das eben nicht macht, sondern halt so ist so, ja, okay, ich muss hier weg. Ciao.
Und es ist ja aber auch eigentlich, wenn man es über diese Mutterschaft liest, dann finde ich es ja super interessant, weil, also wie viele Texte dieser Zeit gibt es über Mütter, über alleinerziehende Mütter, die arbeiten. Also es ist ja dann schon auch so besonders, weil es diese Figur ins Zentrum stellt, weil es diese Protagonistin ist, ja. Und ich meine, selbst heute, wie viele Bücher über alleinerziehende Mütter gibt es ja, so könnte man sagen. Und in dem finde ich das dann schon auch sehr stark. Und für das ist ja, glaube ich, dieses Ambivalente auch von, weißt du, sie will diesem Benjamin Franklin nacheifern. Und gleichzeitig ist halt über diese geschlechtliche Diskriminierung des einen jetzt nicht möglich. Aber man muss ja auch sagen, eben für eine Frau in den 40er Jahren ist sie ja super unabhängig. Ja, so. Und sie zieht es ja halt auch auf eine Art alleine durch. Ich meine, das mit aller Ambivalenz, die das hat. Aber wenn man sich halt überlegt, was so die weiblichen Figuren, bürgerlichen Figuren in den 50er Jahren sind, wo ja auch ja diese weiße Mutter, die da ja auch am Rande vorkommt, da, dann ist es natürlich super, fast schon emanzipatorisch, würde ich sagen, ja, so eine Frau ins Zentrum dieses Romans zu rücken und sie dann halt auch so darzustellen als so eine starke Frau, die es halt auch, wie du sagst, ja auf eine Art problematischerweise auch so durchzieht. Ja.
Aber es ist dann schon so, ich finde, das Buch hat dann schon auch halt diese zwei Enden. Das hat so diese Schlägerei oder diesen Mord, wo man sich so freut und denkt so, ja, und jetzt nimm die 200 und hol deinen Sohn und haut ab oder so, und dann lässt sie den halt so im Stich und dann ist man wieder so, oh mein der Arme, weil ich hatte schon sehr Mitleid mit diesem Bub irgendwie. Ja. Ich fand den schon irgendwie nett, der ist schon, also es gibt ja auch einige Episoden, die dann so aus seiner Perspektive erzählt werden und so. Und der ist ja eigentlich auch ein total lieber Junge für das, dass er... Weil manchmal habe ich mir halt auch gedacht, so hat sie das auch ein bisschen heraufbeschworen, diese Probleme dieser Street. Weil eigentlich hat der Bub überhaupt nichts gemacht. Also das war ja nur der Super, der ihn besticht. Aber ganz ehrlich, Kinder hören halt mal auf Erwachsene.
Ja.
Und sonst war der ja überhaupt nicht einer von diesen Trouble Boys, die anderen irgendwie da so zusammenschlagen. Der war ja eben nicht so. Er war ja eigentlich ein Braver und er wollte ja auch immer seiner Mutter helfen, weil er ja am Anfang dann auch mal als so Schuhscheinboy arbeitet und da sein Geld verdient, obwohl er 8 Jahre alt ist und so. Und er ist eigentlich immer lieb. Und sie hat das aber sich so rein interpretiert und das... fand ich auch so ein bisschen tragisch. Und da habe ich mir halt immer gedacht, Mensch, wenn Leute halt mit ihren Kindern reden würden, wäre halt kein Buch entstanden, aber da wäre uns allen viel geholfen. Aber ist vielleicht auch in 40er Jahren Parenting-Style so gewesen.
Ja. Und ich meine, das sagt sie ja auch an einer Stelle, ich glaube eben, als diese Episode ist, als Bart ihr erzählt, dass er als Schuhputzer arbeitet, und er erzählt ihr das ja voll stolz und denkt, sie wird sich voll freuen, weil er Geld verdient hat, und sie staucht ihn ja voll zusammen, so von wegen, mach das nicht, weil sonst werden dich die Weißen immer nur mehr als Schuhputzer sehen, ne, so. Und dann überlegt sie ja schon so, oh Mann, ich rede die ganze Zeit nur über Geld und ich muss mich zusammenreißen, ich darf nicht mehr vor ihm über Geld reden, weil da kommt eben das raus und ich will ihn eigentlich davon da raushalten. Und das ist ja auch dieses, dass sie versucht ja immer Geld zu sparen, um sich eben eine andere Wohnung zu leisten, und deswegen darf er nachts ja, obwohl er Angst hat, darf er das Licht nicht anlassen, und sie sagt ihm ständig eben mit diesem Geld, und deswegen lässt er sich ja nur von diesem Super bestechen,
genau.
Weil er halt Geld braucht, ja, so, und das ist halt so ein Teufelskreis,
Es ist, ich finde auch das dann schon schön an dem Ende, dass es am Ende irgendwie raffinierter ist, als man am Anfang denkt, weil du hast ja vorher auch gesagt, man weiß die ganze Zeit, so diese Frau wird irgendwann vergewaltigt werden, sei es von dem Super oder sei es von diesen anderen zwei Lustmolchen. Und am Ende, finde ich, ist es schon deutlich besser als am Anfang gedacht. Aber sollen wir vielleicht direkt bewerten?
Ja. Willst du anfangen?
Ja, ich muss kurz überlegen, was bisher so die Höchstpunktzahl war, damit ich meiner eigenen Skala so ein bisschen treu bleibe. Ich glaube, ich würde dem so eine... Ich schwank so zwischen 3,5 und 4.
Aha. Mhm.
Also ich fand es schon relativ gut. Ich fand so ein paar Sachen, also das vor allem in der Figurenkonstellation fand ich ein paar Schwächen, dass es mir oft zu typig war, also dass die zu starr in ihren Rollen waren. Der ist der Böse, der ist der Böse, ich bin hier, der Junge ist der Unschuldige und sie ist quasi diese hart Arbeitende. Das fand ich so ein bisschen... einseitig, aber sonst fand ich es eigentlich doch ganz gut. Doch, 3,75.
Ja, mir geht es total ähnlich wie dir. Ich glaube, ich würde so eine 3 geben. Ich fand es so, also man wird da schon so reingezogen auf eine Art. Ich fand es halt natürlich beeindruckend auf eine negative Weise, wie aktuell vieles davon immer noch ist. Ja. Also gerade natürlich in dieser Figur, dieses Bub, kommt man halt nicht umhin, gerade in der gegenwärtigen Situation sich zu denken, so okay, na.
Ja, das fand ich auch ein sehr treffendes Buch, auch für aktuell so.
Ja, literarisch hat es mich, wie gesagt, jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wobei als ich mich dann damit angefreundet hatte, dass das halt das ist, wie das Buch funktioniert, eben über diese ganz klaren Schema, hier ist gut, hier ist böse, alles ist determiniert und es geht nur darum, so diese Frau scheitern zu sehen, ne? Und dann, wie gesagt, der Schluss hat es für mich total rausgerissen. Also ich würde sagen, ja, 3,25.
Gut, dann schön, dass ihr wieder zugehört habt. Vergesst nicht, uns auf Twitter und Instagram unter @ichlesepodcast uns zu folgen oder uns zu abonnieren. Und was lesen wir denn das nächste Mal, Fabienne?
Tja, das ist eine gute Frage. Das würde ich dich eigentlich gerade fragen.
Das nächste Mal lesen wir ein Buch von einer mexikanischen Autorin, einer sehr jungen mexikanischen Autorin. Und zwar heißt sie Aura Chilonen. Und das Buch heißt...
Gringo Champ.
Gringo Champ. Gringo Champ. Genau, bis dann. Tschüssi.
Tschüss.